Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Meine Damen und Herren, Sie stehen vielleicht vor dem Kauf einer Immobilie als Anlageobjekt, denn Sie wissen, dass Ihr Geld arbeiten muss. Und an dieser Stelle sollten Sie jetzt schon an die Steuer denken. Und zwar bevor Sie zum Notar gehen. Ich möchte Ihnen drei Wege zeigen, wie Sie sich einige tausend Euro Steuern sparen können. Und zwar nur mit einer kleinen Passage im Kaufvertrag. Mein Name ist Erik Breusch, ich bin Steuerberater und Minimalist. Und als Steuerberater bin ich spezialisiert auf Vermögensaufbau, Vermögensstrukturierung und Steuergestaltung. Mein Ziel ist es, über diesen Kanal genau die passenden Mandanten zu finden, denen ich helfen kann, absurd reich zu werden. Damit es möglich ist, bekommen Sie von mir alles an Wissen, und zwar Kosten. So können Sie als Unternehmer reich werden, und falls Sie jemanden brauchen, um Ihnen dabei zu helfen, können Sie auf mich zukommen und ich helfe Ihnen gern mit der Umsetzung als Berater. Immobilienkäufe lösen für mindestens zwei Steuerarten Folgen aus. Die großen zwei sind die Grunderwerbssteuer und die Einkommenssteuer, beziehungsweise, wenn Sie über eine GmbH kaufen, die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer als Einkommenssteuer der GmbH. Beginnen wir mit der Grunderwerbssteuer. Die Grunderwerbssteuer will den Erwerb der Immobilie besteuern. Das ist quasi eine Umsatzsteuer nur für die Immobilienkäufe. Je nach Bundesland liegt sie bei 3,5 bis 6,5% auf den Kaufpreis. Hier in Baden-Württemberg sind es 5%. 5% auf den Kaufpreis der Immobilie extra zu zahlen an den Vaterstaat, das tut dabei richtig weh. Wenn Sie eine Dreizimmerwohnung in Freiburg kaufen, sind Sie mit 400.000 Euro dabei. Nur an den Staat gehen dann für die Grunderwerbssteuer 5% extra. Also 20.000 Euro. Und 20.000 Euro, das ist sehr schmerzhaft. Was ich jetzt immer wieder sehe, ist, dass viele Käufer die Steuer einfach akzeptieren und bezahlen. Mit wenig Aufwand können Sie unter Umständen aber etwas an der Höhe ändern und ein paar tausend Euro direkt sparen. Die Grunderwerbsteuer soll nur den Immobilienkauf besteuern, also den Verkauf von Grundstück und Gebäude. Ganz oft werden aber nicht nur die Immobilie verkauft, sondern noch zwei Vermögenswerte dazu. Bei Eigentumswohnungen ist das fast immer eine Instandhaltungsrücklage. Und bei vielen Immobilien, egal ob Wohnung oder Haus, werden Einbauküchen und anderes Inventar wie Möbel oder ähnliches mitveräußert. Für beides, Instandhaltungsrücklage und Inventar, steckt auch ein Preis, ein Anteil im Gesamtkaufpreis, der sich nicht auf die Immobilie direkt bezieht. Und für diesen Anteil darf eigentlich keine Grunderwerbsteuer anfallen. Denn Verkäufe von Küchen allein oder die Übertragung von Guthaben auf der Bank unterliegen ja auch nicht der Grunderwerbsteuer. Jetzt weiß das Finanzamt aber im Zweifel gar nicht, dass da Inventar oder eine Rücklage mitverkauft wurden. Denn dem Finanzamt wird der Kaufvertrag zugeschickt und da steht ja nur drin, Immobilie XY wird für 400.000 Euro verkauft. Und diese 400.000 Euro, darauf wird eben die Grunderwerbsteuer dann auch festgesetzt. Die Höhe der Steuer ist dann schlicht falsch. Sie müssen aber trotzdem bezahlen, denn auch falsche Steuerbescheide werden rechtskräftig. Das ändern Sie aber mit einer einfachen Maßnahme. Geben Sie dem Notar vorher Bescheid, dass er in den Vertrag mit aufnimmt, dass auch eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von zum Beispiel 8.000 Euro mit übergeht. Wenn eine Einbauküche oder Möbel mitverkauft werden, dann muss das auch mit in den Notarvertrag. Und wichtig, geben Sie dem Kind einen Namen, setzen Sie also einen Wert an. Zum Beispiel 12.000 Euro für die Küche, wenn sie neuwertig. Praktische Folge ist, dass das Finanzamt beides bei der Grunderwerbssteuerberechnung herausrechnen wird. Damit fallen nämlich nur auf die restlichen, in unserem Beispiel 380.000 Euro Grunderwerbssteuer, dann an. Und Sie haben sich 1.000 Euro nur über diese kleine Passage schon mal an Steuern gespart. Jetzt ist es manchmal so, dass sich Immobilienkäufer auch hinziehen. Ich habe zum Beispiel eine Eigentumswohnung aus einer Erbengemeinschaft herausgekauft, bei der die Erben fast alle im Ausland saßen und dort zur Bestätigung des Verkaufs zu ihren Konsulaten mussten. Folge war, dass zwischen Notartermin und Bestätigung des Verkaufs fast 8 Monate vergingen, weil der Erbschein dazu auch noch gefehlt hat. Und in der Praxis kommen solche Verzögerungen tatsächlich öfters vor, als man eigentlich denkt. Nichts Besonderes also. In den Kaufvertrag haben wir die Instandhaltungsrücklage zum Zeitpunkt des Notartermins von rund 4.800 Euro mit aufgenommen. Bis aber alles durchging, mussten die Erben weiterhin jeden Monat rund 150 Euro in die Rücklage einbezahlen, die natürlich auch mit übergegangen ist. Also die tatsächliche Rücklage hat nicht mit dem übereingestimmt, was im Vertrag stand. Wenn Sie so eine Situation haben, dann müssen Sie etwas anders vorgehen. In dem Fall bezahlen Sie die Grunderwerbsteuer, wenn der Bescheid kommt. Das müssen Sie nämlich tun, damit Ihr Eigentum im Grundbuch eingetragen wird, wegen der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Vor Ende der Einspruchsfrist legen Sie aber bitte Einspruch ein und reichen dann eine Bestätigung der Höhe der Instandhaltungsrücklage von der Hausverwaltung nach, wenn es soweit ist. Dann erstattet Ihnen das Finanzamt nämlich die zu viel bezahlte Steuern im Nachhinein. Die Grunderwerbsteuer ist nun die eine Sache. Gleichzeitig wirkt sich aber das Inventar zum Beispiel noch auf die Einkommenssteuer aus, wenn Sie den im Anschluss vermieten. Denn die Küche zum Beispiel, die kann ja als Werbungskosten angesetzt werden, wenn sie dem zukünftigen Mieter überlassen wird. Die Küche wird also nicht nur bei der Grunderwerbsteuer abgezogen, sondern über die nächsten 5 bis 10 Jahre hinweg, je nachdem wie gut sie in Schuss ist, auch als Werbungskosten über die AFA angesetzt, also über die Abnutzung. Die Passage im Notarvertrag mit dem Inventar spart Ihnen also neben den 500 Euro Grunderwerbsteuer auch noch zum Beispiel 10 Jahre lang jedes Jahr 300 Euro an Einkommenssteuer. Man verteilt die Kosten der Küche dazu über die Nutzungsdauer. Nehmen wir an, dass die Nutzungsdauer 10 Jahre beträgt, bei einem Steuersatz von 30%, sind das dann eben 3.600 Euro über die nächsten 10 Jahre hinweg an Steuersparnis. Sie sehen also, es lohnt sich hier vorher tätig zu werden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn ich mit Studenten oder Kunden über diese Passagen im Kaufvertrag rede, dann kommt manchmal die Frage nach der Bewertung des Inventars auf. Also wie hoch kann denn der Wert sein, den man für Möbel und Küche ansetzen darf? Nun, da gibt es zwei Dinge, die Sie wissen sollten. Einmal kommt es grundsätzlich auf den tatsächlichen Wert der Sache an, und zwar zum Zeitpunkt des Verkaufs. Sie müssen also realistisch sein. Und die zweite Sache, die Sie wissen sollten, intern in den meisten Finanzämtern gibt es eine inoffizielle 15%-Grenze. Wenn der Wert des Inventars nicht über diesen 15% des Kaufpreises der Immobilie liegt, dann gehen die Sachbearbeiter aus Verwaltungsvereinfachung meist davon aus, dass der angegebene Wert im Kaufvertrag realistisch ist, und sie haken nicht nach. Selbstverständlich sollten Sie keine Luftnummern erfinden, sonst sind Sie schnell im Bereich der Steuerverkürzung. Dafür gibt es Bußgelder. Allerdings möchte ich Ihnen die Informationen, wie intern oft gearbeitet wird, mitgeben. Zumindest soweit ich es einschätzen kann. Nehmen Sie also selbstsicher den tatsächlichen Wert mit in den Notarvertrag auf und lassen Sie sich nicht reinreden. Weder vom Notar noch von irgendwelchen anderen, die keine Ahnung haben. Ich habe auch schon erlebt, dass Notare beim Beurkundungstermin den Käufer so weit verunsichert haben, dass die Passage gestrichen wurde. Notare beraten aber nie in Steuersachen. Das schreiben sie auch oft in die Notarverträge mit rein, um sich aus der Haftung zu ziehen. Lassen Sie sich davon also nicht ins Boxhorn jagen. Nun zum zweiten Teil der Passage im Kaufvertrag, die Ihnen mehrere tausend Euro sparen wird. Und zwar geht es um die Aufteilung der Immobilie für die Einkommenssteuer. Es ist nämlich so, für die Steuer zerlegt sich jede Immobilie in zwei Teile. Das ist einmal das Grundstück und dann ist es das Gebäude an sich. Dabei ist es egal, ob Sie eine Eigentumswohnung in einem 20-Parteien-Haus kaufen oder ein Einfamilienhaus mit einem großen Garten. Immer kaufen Sie ein Grundstücksteil mit und ein Gebäude. Das Grundstück ist für die Einkommenssteuer meist völlig irrelevant, denn es verliert nicht an Wert. Grundstücke kann man auch nach Jahren noch nutzen als Grundstück. Anders beim Gebäude. Beim Gebäude ist irgendwann nur noch eine Ruine vorhanden. Deswegen erhalten Sie über die Steuer für das Gebäude eine fiktive Ausgabe für den Wertverlust. Das ist die AFA. Kennen Sie bestimmt. Absetzung für Abnutzung. Dieser Wertverlust wird mit 2%, 2,5% oder 3% der Anschaffungskosten vom Gesetz unterstellt und als jährliche Ausgabe auf die Einnahmen angerechnet bei der Steuererklärung. Die AFA gibt es aber nur für den Anteil, der vom Kaufpreis auf das Gebäude entfällt. Der Knackpunkt liegt jetzt bei der Aufteilung des Kaufpreises. Wenn Sie also für 400.000 Euro eine Wohnung kaufen und nur der Teil der Anschaffungskosten über die AFA als Ausgabe angesetzt werden darf, der auf das Gebäude entfällt, dann macht es einen Riesenunterschied, ob 350.000 Euro oder 200.000 Euro vom Gesamtkaufpreis auf das Gebäude entfallen. Schauen wir uns kurz zwei Szenarien in Zahlen. Das erste Szenario, der Gebäudeanteil liegt bei 350.000 Euro, die AFA beträgt 2%, Ausgabe für die Steuer sind damit 7.000 Euro und jährlich liegt damit die Steuerersparnis bei 2.100 Euro auf die AFA bezogen, wenn man 30% an Steuersatz ansetzt. Zweites Szenario, der Gebäudeteil liegt nur bei 200.000 Euro, die AFA beträgt auch 2%, aber die Ausgabe liegt wegen dem niedrigeren Gebäudeteil nur bei 4.000 Euro im Jahr und die Steuerersparnis, die sinkt damit auf 1.200 Euro. Nun sehen Sie, nur die Aufteilung führt zu 900 Euro mehr im Jahr, die Sie bezahlen müssen. Und über 20 Jahre hinweg, also 18.000 Euro mehr an Steuern, die Sie nicht als Geld auf dem Konto haben. Hier müssen Sie auch aktiv werden, sonst tut es das Finanzamt nämlich. Und ich zeige Ihnen kurz den Weg des Finanzamts und dann zeige ich Ihnen, was Sie tun können, um das Ganze zu Ihren Gunsten zu beeinflussen. Beim Finanzamt passiert Folgendes. Zuerst bekommt das Finanzamt Ihren Kaufvertrag auf den Tisch und dann wird es unabhängig vom Kaufpreis nach den Anschaffungsnebenkosten fragen, wenn Sie die nicht mit eingereicht haben schon. Anschaffungsnebenkosten sind die Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Kauf stehen. Also Notarkosten, Grundbucheintragung, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer. Das alles wird mit dem Kaufpreis, der auf die Immobilien fällt, zusammengerechnet. Dieser Gesamtbetrag, der muss dann verteilt werden, einmal auf den Grundstücksanteil und auf das Gebäude. Nach der Aufteilung wird dann der Gebäudeanteil über den AFA-Satz als jährliche Ausgabe angesetzt. Für die Aufteilung braucht es nun einen Maßstab, einen Aufteilungsmaßstab. Im Bewertungsgesetz sind für diese Aufteilung drei verschiedene Bewertungsverfahren vorgesehen. Je nach Immobilientyp und Nutzung wird nach dem Sachwertverfahren, dem Vertragswertverfahren oder dem Vergleichswertverfahren ermittelt, wie hoch der Grund- und Bodenanteil und wie hoch der Anteil des Gebäudes ist. Sie wissen nun, Steuererklärungen sind massenhaft zu prüfen. Der Finanzbeamte, der muss irgendwie entlastet werden. Und dafür, dass er entlastet wird, gibt es eine Excel-Vorlage für den Finanzbeamten. So läuft das Verfahren nämlich immer gleich und transparent für alle Beteiligten. Dieses Excel-Sheet, das wird benutzt und der Beamte, der ermittelt anhand dieser Excel-Vorlage, wie hoch der Gebäudeanteil für die AFA ist. Diese Excel-Vorlage können Sie sich nun aber auch runterladen, denn Sie finden sie auf der Seite des Bundesministeriums für Finanzen. Ich packe Ihnen einen Link unten in die Infobox. Jetzt können Sie Folgendes tun. Nehmen Sie sich die Excel-Vorlage und befüllen Sie sie mit den voraussichtlichen Daten Ihrer Immobilie, bevor Sie zum Notar gehen. Und dann schauen Sie, welche Aufteilung rauskommt, damit Sie wissen, was das Finanzamt nämlich machen wird mit Ihren Daten im Nachhinein. Wenn Sie die Aufteilung erstellt haben, dann stellen Sie sich die Frage, sind Sie zufrieden damit? Und spiegelt diese Aufteilung die realen Verhältnisse wider? Und wenn nicht, dann weichen Sie von der Aufteilung ab, und zwar so, wie Sie es für realistisch halten. Sagt die Vorlage zum Beispiel, 75% entfallen auf das Gebäude, 25% auf das Grundstück. Sie sind aber der Meinung, dass 85% Gebäudeanteil und 15% Grundstück sind, das ist realistischer, dann gehen Sie wie folgt vor. Rechnen Sie vom Kaufpreis der Immobilie aus, mit Ihren Prozentsätzen, wie viel auf das Grundstück entfällt und wie viel auf das Gebäude entfällt. Und beides schreiben Sie dann mit in den Notarvertrag. Bleiben wir bei den 400.000 Euro Kaufpreis von unserem Beispiel. Nachdem das Inventar und die Instandhaltungsrücklage abgezogen wurden, bleiben 380.000 Euro übrig. 85% davon sind 323.000 Euro, also Gebäude 323.000 Euro, Grundstücksanteil 57.000 Euro. Das kommt dann als Passage mit in den Kaufvertrag. Und jetzt kommt das Schöne an der Sache. Es gibt nämlich eine Verwaltungsanweisung der Finanzbeamten, also eine Vorgabe vom Bundesministerium, wie in solchen Fällen gehandelt werden soll. Und die sagt, den Angaben im Kaufvertrag ist zu folgen, wenn sie die realen Wertverhältnisse widerspiegelt, wirtschaftlich schlüssig ist und nicht nur zum Schein getroffen wurde. Der Kaufvertrag geht also grundsätzlich der Excel-Vorlage vor. Und so können Sie sich Ihre Kontrolle zurückholen und Ihre Einkommenssteuerlast aktiv drücken, aktiver drücken als das, was eigentlich angesetzt wird. Denn der Finanzbeamte wird Folgendes tun. Er wird die Excel-Vorlage ausfüllen und das Ergebnis aus der Excel-Vorlage neben den Kaufvertrag legen. Und dann wird er entscheiden, ob die Abweichung vertretbar ist oder nicht, die im Kaufvertrag steht. Und im Zweifel wird er dem Kaufvertrag folgen, denn was soll er denn auch anders machen? Auf unser Beispiel bezogen bedeutet diese Abweichung von 10% zu der normalen Aufteilung nun folgende. Gebäudeanteil 75% laut Excel-Vorlage wäre das standardmäßige, 380.000 Euro mal 75% mal 1,1. Denn die Anschaffungsnebenkosten, die müssen ja mit einbezogen werden. Die Berechnung sind 313.500 Euro. 313.500 Euro mal 2% AFA sind 6.270 Euro an Werbungskosten mal den 30%igen Steuersatz sind 1.881 Euro Steuernachlass, die Sie normalerweise bekommen hätten über die AFA. Jetzt haben Sie aber die Aufteilung gemacht im Kaufvertrag, deswegen ist der Gebäudeanteil 85% nach dem Kaufvertrag. 380.000 Euro mal die 85% mal 1,1, weil die Anschaffungsnebenkosten ja wieder mit einbezogen werden müssen, sind 355.300 Euro. Das mal die 2% gibt 7.106 Euro an Werbungskosten und über den persönlichen Steuersatz sind Sie bei 2.131,80 Euro an Steuernachlass pro Jahr. Der Vorteil mit der Gestaltung liegt also bei 52,80 Euro pro Jahr oder 5.000,16 Euro über die nächsten 20 Jahre hinweg. Sie sehen also 5.000 Euro weniger an Steuern, nur weil Sie sich etwas Gedanken gemacht haben, bevor Sie zum Notar gegangen sind. Das ist doch eine feine Rendite für die halbe Stunde Arbeit, oder? Das Schöne dabei ist, dass es dem Verkäufer an sich ja auch egal sein kann, was im Notarvertrag steht. Deswegen bekommen Sie das auch einfach rein in den Notarvertrag. Weil das ist die einzige Gegenpartei, die hier Einspruch einlegen könnte, in Anführungszeichen. Also zumindest bei der Kaufpreisaufteilung und beim Inventar. Er bekommt ja immer dasselbe Geld, der Verkäufer. Sie aber wiederum haben über die Aufteilung rund 9.000 Euro im Gesamten gespart, die Sie nun ja stattdessen in Ihren Vermögensaufbau stecken können. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie das mit den nächsten 5 oder 10 Immobilien machen, die Sie über Ihr weiteres Investorenleben kaufen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat Ihnen geholfen. Falls Sie Lust haben, mich würde interessieren, was Ihre brennenden Probleme beim Vermögensaufbau als Unternehmer sind. Schreiben Sie es mir doch in die Kommentare. Es gibt noch zig andere clevere Strategien, wie man als Unternehmen über Steuersparendes Vermögen aufbauen kann. Soweit von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Erik Preusche.